SWR 2 Tandem.
Wie ist das, wenn von einer Minute auf die andere das ganze Leben auf den Kopf gestellt ist, wenn alle Pläne zunichte gemacht sind? Als Stefanie Gisselbach nach einem längeren Arbeitsaufenthalt die USA wieder verlassen will, wird sie am Flughafen verhaftet und in Handschellen abgeführt. Häppchenweise erfährt sie, dass ihr Vergehen ihrer Firma vorgeworfen werden. Bis zu einer Verurteilung darf sie die USA mehrere Jahre nicht verlassen und verbringt schließlich ein Jahr im Frauengefängnis. Bereits dort schreibt sie Erlebnisse auf für ihr Buch »Meine abgeschminkten Jahre«. Im Gespräch mit Almut Engelin schildert sie, wie ihre Erfahrungen ihr Weltbild verändert haben.
Stefanie Gisselbach, ziemlich genau vor 9 Jahren, am 23. Mai 2008, wurden Sie am Flughafen von Chicago verhaftet, als Sie gerade nach Deutschland zurückfliegen wollten. Es folgten 5,5 Jahre Zwangsaufenthalt in den USA, inklusive ein knappes Jahr Frauengefängnis. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück? Mit welchem Gefühl?
Auf der einen Seite habe ich natürlich 5,5 Jahre verloren und deswegen heißt das Buch, was ich geschrieben habe, eben auch meine abgeschminkten Jahre, weil diese Jahre ja erstmal weg sind. Ich habe auf der anderen Seite auch ganz viele tolle Menschen kennengelernt, also Amerikaner, die unheimlich großzügig und großherzig sind, und die Menschen waren mir eine sehr, sehr große Hilfe, und deswegen habe ich jetzt mit dem nötigen Abstand eher einen positiven Blick auf das Ganze.
Sie waren damals 29 und Sales Managerin, also eigentlich gelernte Außenhandelskauffrau.
Genau.
Als Sie da verhaftet wurden, wie schnell begriffen Sie jetzt, was Ihnen vorgeworfen wurde?
Also ich habe gedacht, dass es ein Scherz ist, und genau so habe ich auch reagiert. Man steht am Flughafen, ich checke ein, ich habe meinen Reisepass auf den Tresen gelegt und meine Buchungsbestätigung, und dann ertönt hinter mir mein Name. Und dann stehen da die 3 Ermittler, denen ich schon mal 2 Monate vorher begegnet bin. Und die sagen dann auch sofort, du bist verhaftet. Und da habe ich eben ganz ungläubig reagiert. Also ich habe gefragt, ob sie mich verarschen wollen.
Und Sie hatten aber 3 Monate vorher schon mal mit denen Kontakt gehabt. Um was ging es denn überhaupt?
Ich bin ja Honighändlerin, das ist mein Produkt. Und es ist normalerweise so, dass Honig auf direktem Wege von China in die USA verschifft wird. Dann wurden aber irgendwann Strafzölle auf die Einfuhr verhängt. Also das, was Donald Trump ja jetzt auch für viele Produkte fordert oder fordern wird. Das war schon lange vor meiner Zeit verhängt worden. Und die Chinesen haben dann Mittel und Wege gefunden, um die Ware dann nicht direkt von China in die USA zu verschiffen, sondern von China in ein Nachbarland und von dort aus in die USA. Und dann wurden sozusagen
die Zölle gespart.
Die Zölle gespart.
Das heißt, Ihre Firma hat kurz und gut Zollbetrug begangen.
Genau, so könnte man das sagen.
Und Sie wussten das?
Ich habe mich gewundert, dass die Lieferländer, die auf der Liste waren, ganz andere waren als die, die ich aus Europa kannte. Nach und nach war dann schon klar, wie der Hase läuft.
Hat denn Ihre Firma nun alles getan, um sozusagen die Schuld einzugestehen und Sie da rauszuhauen?
Nein, meine Firma hat eben gesagt, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, wir sind unschuldig. Und die Behörden haben sich schlichtweg verkalkuliert. Die haben gedacht, wir kassieren die beiden jetzt ein. Sie haben auch gedacht, wir sind Nummer 1 und Nummer 2, bis ihnen dann der Fehler irgendwann aufgefallen ist. Wir haben eigentlich die Falschen verhaftet. Und dadurch, dass sie uns verhaftet haben, sind die anderen natürlich auch nicht mehr in die USA geflogen. Aber die Amerikaner haben sich eben so verbissen, dass es dann 4,5 Jahre gedauert hat. 4,5 Jahre, in denen mein Kollege und ich da festsaßen. Der Staatsanwalt ist nur erfolgreich, wenn er einen Sieg verbuchen kann. Ein Sieg ist eine Verurteilung und ein Schuldeingeständnis.
Das heißt, Sie waren die Bauernopfer.
Ja, das kann man so sagen.
Sie kamen ja dann relativ schnell ins Untersuchungsgefängnis. Zu der Aufnahme in die Untersuchungshaft gehörte ja auch die Leibesvisitation.
Genau, das Squad and Cuff. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Vielleicht kennt man es heute aus amerikanischen Serien. Man geht in die Hocke, man ist nackt, weil man ja vorher alles abgeben musste, inklusive Haarband, Ohrringe, Uhr. Man muss in die Hocke gehen, mehrmals künstlich husten. Falls man etwas in den Körperöffnung versteckt hätte, würde das in dem Moment rausfallen. Und dann kommt man wieder hoch sozusagen. Also Squat ist in die Hocke gehen und die Beine breit machen, und Cough ist dann das Husten. Und dann steht man vor ihr, nackt. Und sie scannt einen ab und dann schmeißt sie einem die Wäscheteile zu. Die zieht man dann an und dann wird man fotografiert.
Erinnern Sie sich noch, was in Ihnen vorging?
Ich meine zu erinnern, dass das wie ein Film vor einem abläuft. Ich dachte ja, ich kläre das auf und dann komme ich wieder raus. Ja, aber dann sitzt man da, dann wird man auf die Station gebracht und dann sitzen da Frauen, die man draußen in seinem normalen Leben niemals kennengelernt hätte. Also ich kam zur Tür rein, die Frauen sitzen dort in Grüppchen vor den Fernsehern. Ein Grüppchen mit weißen, drogenabhängigen Frauen größtenteils. Die Haare sind strähnig, die Haut ist käseweiß, im Mund fehlen die ganzen Zähne von dem Crystal Meth-Konsum. Also die Frauen sahen wirklich, wirklich schlimm aus. Und die schwarzen Frauen sahen noch schlimmer aus. Was man dann nach mehreren Tagen auch gemerkt hat, sie waren alle unheimlich verhaltensauffällig, sind schnell ausgeflippt, haben rumgebrüllt. Und dann gab es noch ein Grüppchen mit Latinas. Und die erste Nacht sollte ich eigentlich in einem Zimmer verbringen, wo ich glaube 5 schwarze Frauen waren. Und irgendwann kam eine Latina rein und hat sich vorgestellt und meinte, ja, willst du in ein anderes Zimmer? Habe ich gesagt, ja, gerne, weil mir das einfach alles so suspekt war. Und dann hat sie mich im Schlepptau zum wachhabenden Offizier genommen und gesagt, ja, hier, die kann doch in das und das Zimmer. Und dann bin ich in ein Zweibettzimmer gekommen zu einer, die, wie die Latinas meinten, eine wie ich war. Gebildet und nicht drogenabhängig und ja, so schnell ging das. Also die haben sozusagen den Wechsel für mich klar gemacht. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, warum hast du das für mich gemacht? Und dann meinte sie, Steffi, als ich dich da in der Tür habe stehen sehen, wusste ich, du gehörst hier auf gar keinen Fall her. Und wenn meine Tochter da in der Tür gestanden hätte, dann hätte ich gewollt, dass sich jemand um sie kümmert. Das war unheimlich lieb. Das erwartet man nicht in dieser Situation.
Das ist schon sehr, sehr rührend. Und Sie haben oft solche Erfahrungen gemacht.
Die habe ich tatsächlich oft gemacht. Also immer, wenn man denkt, mein Gott, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr gehen, kam doch irgendjemand um die Ecke, von dem man es nicht erwartet hat und hat einem geholfen.
Sie sprechen immer von Zimmern. Wir reden über Gefängniszellen.
Ja, aber es wird immer von Room und not von Cell gesprochen. Also die Wärter sagen dann Zelle, aber die Gefangenen sprechen immer nur vom Raum sozusagen.
Hört sich einfach ein bisschen netter an.
Hört sich ein bisschen besser an. Die Leute denken wahrscheinlich, man sitzt eingesperrt in seiner Zelle. So ist es nicht. Also man kann sich in diesem Aufenthaltsraum bewegen und dann gibt es so einen kleinen Raum, wo ein paar Bücher stehen und wo auch nochmal so ein Crosstrainer oder so steht, wo man sich mal kurz bewegen kann, weil man ja eben auch ganz selten nur das Tageslicht erblickt und nach draußen kommt. Das geht schon, dass man dann zu der Wache hingeht und irgendwas fragt und irgendwas möchte. Aber ansonsten hatte man da kaum Freiheiten. Also das Gefängnis war auf die Frauen gar nicht vorbereitet, diese Untersuchungshaft. Von, ich glaube, 25 Stockwerken waren 24 Männer und ein Stockwerk für Frauen. Also da sieht man auch, in welchem Verhältnis Männer und Frauen eingesperrt werden. Also man hatte in der Strafhaft nachher in Anführungszeichen mehr Freiheiten, weil es viel größer war und weil da 750 Frauen waren und weil diese Frauen da eben Jahre, Jahrzehnte bis zu ihrem Tod eingesperrt sind. Und da muss man denen natürlich schon ein bisschen mehr bieten, dass man raus darf und Sport machen kann und mehr lesen kann und Kurse macht.
Mhm. Was war denn die Hauptbelastung?
Ich habe ständig gefroren. Die Klimaanlage bläst. Es war ja Sommer. Draußen habe ich nicht mitbekommen, aber es war eiskalt. Man sitzt da im kurzen Oberteil in Knastorange. Ich habe dann meine Arme immer unter dem Shirt versteckt und dann wird man halt immer angeschrien, man soll die Arme zeigen sozusagen. Also es gibt 1000 Regeln, man wird ständig gemaßregelt und angebrüllt und das macht einem natürlich auch zu schaffen und.
Also man wird angebrüllt wegen Lappalien.
Ja, es ist Schikane und Willkür.
Durch diese Untersuchungshaft, die dann 3 Wochen dauerte, haben Sie nicht Ihre amerikanischen Freunde verloren?
Habe ich nicht, nein.
Die haben Ihnen geholfen, da rauszukommen?
Die haben, also ich habe ja 1,5 Jahre vorher da gelebt und wir haben Haustür an Haustür gewohnt. Und als ich inhaftiert worden bin, ist meine Freundin zusammen mit ihrem Mann, ich sag mal, fast amok gelaufen. Die haben dann Kontakt mit meinem Anwalt gehabt und er kam dann in die Untersuchungshaft und hat gesagt, sie werden ihr Apartment für dich einsetzen als Kaution. Das habe ich erstmal abgelehnt. Ich habe das Gefühl gehabt, das kann ich nicht annehmen. Und er hat gesagt, Steffi, aber du bist Ausländerin und normalerweise lassen die amerikanischen Behörden Ausländer nicht raus. Da wird ja auch immer das Argument Fluchtgefahr vorgeschoben. So war es bei uns auch. Ja, und die amerikanischen Behörden haben dann sozusagen meinem Vater und meinem Freund $100.000 in bar abgeknöpft und dieses Apartment. Und sie haben ja nicht nur das Apartment eingesetzt, Sie haben mich ja auch noch aufgenommen und ich habe 4,5 Jahre bei Ihnen gewohnt.
Genau, also Sie kamen dann durch die Kaution nach draußen,
ja,
und hatten sehr strenge Auflagen.
Ja, ich hatte eine Fußfessel, war auf Hausarrest und musste jeden Montag bei meiner Betreuerin anrufen, um mit ihr meine Woche zu planen. Ich durfte zum Wäschemachen raus. Also ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Hochhaus gewohnt im 47. Stock, direkt am Lake Michigan in Chicago. Und Wäschemachen musste man im Keller. Das musste ich mir genehmigen lassen.
Wie lange haben Sie mit dieser elektronischen Fußfessel und dem Hausarrest gelebt?
4 Monate.
Und dann wurde das aber wegen zuverlässiger Führung oder
genau,
was gelockert.
Ja.
Und dann haben Sie sich einen Job gesucht.
Und dann habe ich mir einen Job gesucht. Angefangen habe ich als Kellnerin, weil ich in dem Restaurant selber auch manchmal essen war. Es war ein bayerisches Restaurant und da gab es Schnitzel und Maß Bier und Würstchen.
Es waren Amerikaner.
Waren Amerikaner.
Er hat sich nicht daran gestört, dass Sie jetzt mit der Justiz in Konflikt waren und dass Sie im Gefängnis waren? Und oder haben Sie das alles unterschlagen?
Nein, das habe ich erzählt. Und seine Antwort war, und sowas machen Sie mit einer wie dir? Ich bin absolut fassungslos. Also die Freunde, die ich habe, die waren immer alle einfach nur fassungslos.
Und Sie haben dann angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten.
Ja, ich war es gewohnt, immer viel zu arbeiten. Und ich habe mich natürlich auch immens gelangweilt. Und dann habe ich für eine Non-for-Profit-Organisation gearbeitet, die sich um psychisch kranke Menschen gekümmert hat und habe sozusagen Amerika von ganz unten kennengelernt.
Shelter and Hope, also Shelter Schutz und Hoffnung.
Genau.
Waren überwiegend sehr, sehr arme psychisch kranke Menschen, oder?
Ja, überwiegend. Und es war leider die beste Vorbereitung aufs Gefängnis, weil genau diese Leute eigentlich auch später im Gefängnis saßen. Sehr, sehr viele psychisch kranke Menschen und sehr viele sehr arme Menschen, Minderheiten. Im Prinzip alle die, die Amerika nicht auf den Straßen haben will. Ich kann das nicht anders sagen.
Sie sind sowohl bei Shelter and Hope als auch dann, als Sie tatsächlich nach dieser endlosen jahrelangen Warterei, Verhörerei und so weiter dann verurteilt wurden und ins Gefängnis kamen für ein Jahr, eben mit ganz anderen Menschen zusammengekommen, als Sie sonst je in Ihrem Leben getroffen hatten. Wie hat Sie das verändert?
Man darf natürlich nicht den Fehler machen und da arrogant durch die Gegend laufen. Also man muss sich wirklich ein bisschen zurücknehmen, um auch nicht anzuecken und um keine Probleme zu bekommen.
Mussten Sie so ein bisschen kämpfen, um sich Achtung zu verschaffen?
Nein, also natürlich gibt es Prügeleien im Frauengefängnis, aber Gewalt ist nicht so ausgeprägt wie bei Männern. Also bei Frauen sind es andere Probleme. In dem Gefängnis waren die größten Probleme Pillen, also sprich die Psychopharmaka, die ausgegeben worden sind. Und dann haben die Leute, die sie nehmen sollten, haben sie nicht genommen und haben sie dann an die verkauft, die es eigentlich nicht nehmen sollten. Und dazu dann die desaströsen Beziehungen untereinander. Ich sag mal, die haben draußen schon keine gesunden Beziehungen zu Männern gehabt. Das ist einfach dann eine Vollkatastrophe. Und dann schaukelt sich das hoch.
Viele lesbische Beziehungen auch, ne?
Sehr, sehr viele. Es sind nicht alle lesbisch. Das heißt dann auf Englisch gay for the stay. Also für den Aufenthalt passt man sich dann sozusagen an.
Gay for the stay.
Gay
schwul
for the
für
stay.
Den Aufenthalt.
Genau, schwul für den Aufenthalt. Es geht vielleicht auch gar nicht um Sex in erster Linie, sondern einfach da um Nähe und dass jemand für einen da ist. Also das ist bei vielen, glaube ich, an erster Stelle. Das artet aber in ein Drama aus, in Kombination mit diesem ganzen Pillenkonsum. Wenn man dem Ganzen aus dem Weg geht, so wie ich das gemacht habe, segelt man so ein bisschen unter dem Radar mit. Also ich glaube, wenn man weiß, wann man die Klappe zu halten hat, weil man sich sagt, mein Gott, komm, 10 Monate, lass sie jetzt einfach reden, lass sie doof sein, hab die Faust in der Tasche, aber hol sie nicht raus, dann kann man das ganz gut überstehen.
Also auch wenn Sie diese Frauen doch als sehr gestört und oft in ihrem Beziehungsverhalten verwirrt empfunden haben, haben Sie doch auch sehr viel Schönes und Solidarität erlebt. Mich hat gerade sehr beeindruckt, was Sie über Ihren Empfang in der Haft geschrieben haben. Vielleicht können Sie da mal eine kleine Passage vorlesen aus Ihrem Buch.
Ja. Später kommt noch jede Menge Besuch zu uns. Es hat sich herumgesprochen, dass die Neue bei Granny in Nummer 128 wohnt. Neugierig stecken abwechselnd Latinas, weiße und schwarze Frauen den Kopf durch die Tür und fast jede bringt eine kleine Aufmerksamkeit mit. Teebeutel, Päckchen mit Salz und Pfeffer, Süßstoff, Tütchen mit Pulver für Fruchtpunsch, in Plastik verpackte Bagel oder Chips. Sogar ein Trinkbecher aus Plastik und eine riesige, unförmige Thermounterhose sind dabei. Die Mädels hier wissen anscheinend sehr genau, was eine neue im Knast gebrauchen kann. Schon nach wenigen Stunden bin ich erleichtert und gerührt über so viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Also man musste sich natürlich seine Leute suchen. Es ist so ein bisschen so, man kommt in eine neue Klasse, man ist neu und man muss erstmal wieder Beziehungen aufbauen, Freundschaften knüpfen und sich die Leute raussuchen, mit denen man sich gerne umgeben möchte. Und das braucht seine Zeit.
Und das spielte sich sehr stark in dieser sogenannten Hall ab, also in diesem Raum, in dem sich alle treffen konnten außerhalb der Einschlusszeiten.
Ja, also man muss sich das wie eine große Turnhalle vorstellen. Und dann gibt es Zimmer unten und eine Galerie und oben sind auch Zimmer, 64. Also 32 unten, 32 oben und in der Mitte ist Freiraum. Da stehen dann am Boden verschraubte Tische, wo man Karten spielen kann. Da hängen an Säulen Fernsehgeräte. Da stehen 4 Industriemikrowellen, in denen man sich Essen machen kann. Da gibt es dann 5 Computer, die man gegen Bezahlung benutzen kann. Daneben ein Raum fürs Hundeprogramm, ein Raum, dem man...
Das Hundeprogramm war, dass Gefangene Hunde trainierten, die Behinderten helfen.
Genau.
In dem waren sie später.
Behinderten und psychisch Kranken. Und in dem Programm war ich später. Genau. Und dann gab es noch einen Raum, den konnte man sozusagen mieten für Feierlichkeiten. Also die Frauen feiern alles, was man nur feiern kann, machen sich dafür auch extra schön. Dann wird lange vorher geplant, was es zu essen gibt.
Ja, also ich war auch sehr überrascht, was ich gelesen habe, was in dieser Halle alles hergestellt wurde. Also es wurde Pizza gebacken und verkauft. Mir ist völlig rätselhaft, mit welchen Zutaten. Es wurden Massagen angeboten. Eine gab einen Yogakurs, eine andere Nagelpflege und Dekoration. Eine machte Dildos aus Monatsbinden. Ja. Also es war wirklich ein abenteuerliches
alles.
Programm. Aber wie macht man Pizza, wenn man eigentlich keine Pizzazutaten hat?
Also es gab ja eine Gefängnisküche und dort haben Insassen gearbeitet und die haben natürlich Dinge entwendet, die sie dann sozusagen auf dem Schwarzmarkt bei den anderen Gefangenen zu Geld gemacht haben. Und natürlich Mehl wurde entwendet, die rohen Eier waren auch von dort. Damit kann man ja schon einen vernünftigen Teig herstellen. Im Gefängnisshop gibt es auch noch so ein ganz kleines Fläschchen Öl beispielsweise. Ja, und dann wurde damit der Teig sozusagen gemacht, beziehungsweise es war mehr eine Calzone. Und die wurde dann gefüllt und dann standen da diverse Sachen, mit denen man das füllen konnte. Die Paprika waren natürlich auch aus der Küche geklaut. Die hatten auch rohes Hackfleisch, was von Burgern
ja,
war.
Ja, aber Moment, es gibt doch Wachpersonal. Wenn dann öffentlich in der Halle Pizza gebacken wird mit fast durchgängig geklauten Zutaten, wie geht das?
Gucken die weg.
Das war denen wurscht.
Das war denen wurscht. Also es gab Officer, da konnte man auch seine Freizeitklamotten tragen, obwohl eigentlich die Uniform angesagt gewesen wäre. Also es kam immer drauf an, wer gerade Dienst hatte. Und wir hatten immer einen, der so, ja, der hat dann durch sein Mikro gesagt, Mädels, wir bekommen jetzt Besuch, macht euch bitte alle hübsch, was dann hieß, zieht eure Uniform an und wenn die Leute weg sind, kann man sie wieder ausziehen und rumlaufen, wie man möchte. Und dann hieß es, macht mir keine Schande, ich ärgere euch ja auch nicht.
Wenn man über die amerikanischen Gefängnisse liest und über das amerikanische Strafsystem, liest man immer wieder, dass der Anteil der Farbigen so absolut überwältigend ist.
Ja.
Das haben Sie auch so erlebt.
Ja, also gemessen an dem Anteil in der Bevölkerung sitzen überproportional viele Schwarze im Gefängnis. Also ich war eine der wenigen, die einen Anwalt hatte, also einen bezahlten Anwalt. Und die meisten, die dort einsaßen, sind von einem Public Defender, also einem Pflichtverteidiger, vertreten worden. Und ich würde sagen, alle, die mit einem Pflichtverteidiger zusammenarbeiten, werden schlechter behandelt. Das ist eine Massenabfertigung. Es werden viel zu viele Leute verhaftet und eingesperrt und der Staat kommt gar nicht hinterher.
Über zwei Millionen Strafgefangene sitzen im Gefängnis
und steigend.
Im Verhältnis 9-mal so viel wie in der Bundesrepublik im Gefängnis sitzen.
Ja, und alle, die arm sind und sich nicht verteidigen können, landen viel schneller im Gefängnis. Und natürlich werden Schwarze, glaube ich, auch schneller verhaftet für Nichtigkeiten. Diese Gefängnisindustrie muss ja weiter betrieben werden. Man darf nicht vergessen, es ist ein Geschäft, es ist ein Industriezweig, es hängen unheimlich viele Jobs da dran. Je mehr da eingesperrt sind, desto mehr Geld gibt es. Und diese Gefängnisse sind immer in ländlichen, unterentwickelten Gebieten. Also West Virginia, wo ich war, das ist ja Trump-Land sozusagen. Da gibt es nicht viele tolle Jobs. Und wenn dann so ein Gefängnis kommt und man als Officer in diesem Gefängnis arbeiten kann, kriegt man eine Krankenversicherung und alle Annehmlichkeiten. Also es ist ja auch ein, in Anführungszeichen, toller, gut bezahlter Job.
Es gab viele Sachen, die Sie richtig toll fanden. Also die Sie schildern, zum Beispiel eben die Kreativität der Frauen, die Feste. Was waren das für Feste? Was haben Sie da erlebt?
Also es gab zum Beispiel eine Black and White Party. Man bekommt dann eine kunstvoll eigens entworfene Einladung, die dann im Bastelkurs erstellt worden ist. Und da steht dann drauf, eben wann die Feier stattfindet und wann man da sein soll. Und was man mitbringen soll. Man bekommt dann so einen Zettel, da steht dann drauf, bitte bringe das und das mit.
Was
und
denn?
Bitte bring Tortillas mit und Käse und so eine Wurst. Also das sind so billige Würste. Und liefer die bitte 3 Tage vorher bei der und der ab. Dann liefert man das da ab und dann kochen, ich sag mal, 3, 4, 5 Frauen an den Mikrowellen für alle Frauen, die eingeladen sind, sozusagen das Gericht. Black and White Party hieß dann, dass man zu der Schneiderin geht, also ist eine Insassin, die
gut nähen konnte.
Gut nähen kann. Die war auch im Hundeprogramm und mit der war ich dann auch befreundet. Das war die Frau, die meisten Banküberfälle in den USA getätigt hat, über 30. Die hat dann nach Einschluss die ganzen Kostüme geschneidert. Und zwar weiß, also aus dem Bettlaken. Schwarz hat sie dann mit Bastelfarben eingefärbt. Und ihr Zimmer sah eben aus wie nach einem Bombeneinschlag. Also die Frauen sind unheimlich kreativ. Und damit holen sie sich dann so ein bisschen Normalität zurück.
Sie sind dann mit 35 Jahren, nach 5,5 Jahren in die Freiheit gekommen,
ja,
und abgeschoben worden. Haben Sie noch Verbindung zu Frauen von damals?
Ja, besonders zu der, mit der ich als letztes ein Zimmer geteilt habe. Ich bin ja jetzt sozusagen seit 3,5 Jahren zu Hause, aber sie sitzt da immer noch seit 3,5 Jahren und ich merke an ihren E-Mails, dass es ihr eigentlich auch immer schlechter geht, obwohl sie auch eine relativ gefestigte Persönlichkeit ist.
Und ist sie eine Schwarze?
Ist eine Schwarze. Ich habe auch versucht zu organisieren, dass ihre Familie sie mal besuchen darf. Also sie ist vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren verhaftet worden und sie hat 7 Kinder und ihre Kinder hat sie seitdem nie wieder gesehen. Es ist für mich unvorstellbar, 7 Jahre keinen Besuch zu bekommen, weil es einfach nicht möglich ist finanziell. Weil
sie hatten Besuch von ihrem Freund,
ich hatte, ja,
solange
ich
die Beziehung noch lebte und sie hatten Besuch von ihren Eltern.
Also nein, mein Freund hat mich nicht im Gefängnis besucht, weil unsere Beziehung dann kaputt gegangen ist. Aber im Vorwege ist er über 30 Mal eingeflogen gekommen. Meine Eltern haben mich im Gefängnis besucht, meine amerikanischen Freunde sind ins Gefängnis gefahren, mehrfach. Und dann sitze ich mit einer in einer Zelle, die 7 Jahre keinen Besuch bekommen hat, obwohl sie 7 Kinder hat. Das ist für mich unvorstellbar. Man kommt nach 15 Jahren raus und die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Ich kann einfach nicht den Sinn und Zweck erkennen, warum man in Amerika so lange Haftstrafen bekommt. Das macht keinen besseren Menschen aus einem. Das ist eine Illusion. Und wenn die Leute vorher schon Probleme hatten, dann haben sie danach noch viel größere Probleme.
Viele schwere Schicksale, die Sie da erlebt haben. Nochmal zum Abschluss die Frage, wie hat Sie das verändert, das alles zu erleben?
Ja, das hat mich, glaube ich, dahingehend verändert. Am Anfang war ich bestimmt negativer und vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, dass ich gerne rumgenörgelt habe. Das tue ich in der Form nicht mehr. Also ich bin sehr dankbar und sehr zufrieden. Ich weiß das Leben mehr zu schätzen als früher. Und ich glaube, dass ich meine Einstellung auch verändert habe. Also ich glaube, dass viel mit Einstellung zu tun hat und ich möchte Dinge auch nicht negativ sehen. Und meine amerikanischen Freunde haben so ein bisschen ein Umdenken bei mir herbeigeführt, indem sie gesagt haben, okay, wir beleuchten das Problem jetzt von allen Seiten und dann lass uns auf das Positive konzentrieren. Das habe ich in der Anfangszeit ganz sicher nicht getan. Da war ich wütend und fertig und enttäuscht. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und gerade weil es dann wohl 4,5 Jahre gedauert hat, hatte ich ja die Zeit zu überlegen, soll das jetzt so weitergehen oder haben Sie vielleicht recht, dass ich zusehen muss, mich auf die guten Dinge zu konzentrieren, weil man sonst ja auch selber kaputt geht. Und das ist halt heute auch meine Einstellung. Ich möchte das Leben genießen und es geht mir gut und das weiß ich sehr zu schätzen.
Vom Schreibtisch in den Knast. Mit Stefanie Gieselbach sprach Almut Engelin. Das Buch von Stefanie Gieselbach, Meine abgeschminkten Jahre, wie ich im amerikanischen Frauenknast landete, ist bei Piper erschienen und kostet 15 €.